Auf vielfachen Wunsch der Community hat das Projekt Orgenspalter TV jetzt auch einen Podcast bekommen. Der Podcast entsteht vor allem für die Supporter auf Patreon, aber die meisten Folgen landen mit etwas Versatz überall, wo es Podcasts gibt. Hallo Nico.
Ich wünsche dir einen wunderschönen Lebenstag oder Live-Day, Maike, denn das ist unsere Winterfestfolge, unsere Weihnachtsfolge 2024. Wir nehmen das hier am 4. Advent auf. Also, ja. Das ist auf Spielburg Happy Life Day gewesen.
Ah, okay.
Ja.
Schauen wir dann jetzt auch den Klassiker mit den Zirkusleuten?
Nee, das spielt ja erst später.
Oh, den gibt's noch gar nicht.
Ich glaube, dass das wirklich so eine Art Klassiker ist, der aus der alten Republik noch ist, weil den schauen sich ja zu verschiedenen Zeitebenen verschiedene Leute im Star Wars-Universum an. Aber wir reden über die Dinge, die man sich am Lebenstag angucken muss, heute nicht. Wir reden über nicht so positive Geschichten. In unserem Format The Good Batch, mit dem wir was machen, Maike?
Indem wir alles an Bewegtbildmaterial, das zu Star Wars existiert, uns anschauen und danach drüber reden. Und zwar in der Reihenfolge, wie es innerhalb der Welt von Star Wars abläuft und nicht in der Reihenfolge, wie es ausgestrahlt wurde. Mhm. Was manchmal die Dinge etwas kompliziert macht, zum Beispiel auch hier.
Jetzt und heute, genau. Weil wir Dinge gleichzeitig laufen haben und wir springen zwischen dem Finale von der Serie The Clone Wars und dem Kinofilm Episode 3 Revenge of the Sith hin und her. Und zwar teilweise im Minutentakt, damit das alles einigermaßen aufgedröselt ist. Und wir streuen später, wahrscheinlich in der nächsten Folge, auch noch ein paar andere Sachen rein.
Ja.
Aber wir hatten gesagt, das ist ein Dreiteiler. Das ist jetzt die Episode über den Untergang der Republik und über Order 66. Aber da sind wir noch nicht. Wir versuchen da heute hinzukommen. In unserer Erzählung, wo wir aufgehört haben bei der berühmten Opernszene. Wo ich noch was anmerken wollte. Aber du kannst es auch erzählen. Du hast ja einen Vergleich gebracht letztes Mal.
Ich habe gesagt, das sieht aus wie riesige Eizellen. Da sind so große Kugeln aus Wasser mit wobbeligen Umrissen, die in der Luft schweben. Und dann kommen da rote, schnelle Dinger und stoßen da rein und schwimmen da durch. Und sie sagt, das sieht aus wie Eizellen und Spermien. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass das nicht nur aus meinem Kopf ist. Ich habe irgendwann mal jemanden, der das so kommentiert hat, gelesen. Und das hat sich festgesetzt, weil mir dann klar wurde, ja, das stimmt.
Und ich fand das völlig abwegig. Ich habe mich gefragt, was das da zu suchen hat. Aber wenn man darüber nachdenkt, ist das vielleicht wirklich Absicht. Denn es geht ja genau darum, dass sie Leben erschaffen wollen und vielleicht soll das diese Geschichte mit einer Metapher nochmal unterstreichen. Keine Ahnung. Aber so auf einer Textebene fragt man sich halt, was gucken sich da eigentlich an? Also.
Ja, und das wussten die beiden Schauspieler auch nicht, was da läuft.
Das hast du letztes Mal schon gesagt, ja, dass sie das nicht wussten.
Ich hatte einmal die Gelegenheit, Ian McDiarmid zu interviewen für drei Fragen. Mhm. Und eine davon irgendwie war zu seiner Rolle als Chief Palpatine dann, was sozusagen eine Saving Grace davon wäre. Und er sagte, dass er die Oper gefördert hat und er hätte sich in dieser Szene mal vorgestellt, dass sie da irgendeine klassische Oper schauen und er, dass sein Charakter das halt einfach mag und Geld dafür beiseite legt, dass das weiterhin läuft auf Coruscant.
Das könnte ja aber auch eine Oper sein von Aliens, die halt so aussehen. Von ja. Aliens, die aussehen wie große Eizellen und Kauquappen, sage ich jetzt mal. Mhm. Das sind Kauquappianer. Und das ist deren Form von Oper. Okay. Das wird er aber wahrscheinlich dann, also sobald er dann später wahrscheinlich unterbunden haben und nur noch menschliche Opern
wahrscheinlich,
erlaubt haben.
Er hat gesagt, diese modernen modernen, seltsamen Interpretationen, die gefallen mir nicht. Ich will, dass die Leute wieder passende Kostüme tragen und normal singen und so.
Genau. Und außerdem nur weiße Männer auf der Bühne. Mhm. Auch in den Frauenrollen.
Ja. Ihm gefällt es doch, glaube ich, wenn Männer Kleider tragen. Er trägt doch auch
immer diese hübschen langen Kleider. Ja, das ist korrekt. Wir denken auch nicht zu sehr über die sexuellen Vorlieben von Palpatine nach.
Ja, hat irgendwann mal ein Kind gekriegt und wir denken auch nicht drüber nach.
Nein, er hat einen Klon gehabt und das hat ein Kind gekriegt. Das ist der Kanon tatsächlich.
Echt?
Den Klon muss er jetzt schon gemacht haben zu dem Zeitpunkt, glaube ich. Oder ist dabei, ihn zu machen. Aber wie gesagt, darum geht es jetzt nicht. Es geht darum, wie dieser Film und diese Abschlussfolge weitergeht. Also ich sag Folge, es sind ja vier Folgen von The Clone Wars. Aber sie haben ja hier den Erzähler am Anfang weggelassen. Und auch das normale Logo, sondern das alte Lucasfilm Limited Logo vorgeschaltet. Und auch der Abspann, die Abspannmusik ist auch eine andere, damit das mehr wirkt wie ein langer Film. Das funktioniert ganz gut.
Mhm. Also das geht alles ineinander über und es macht eine gute Stimmung. Also du wirst nicht unterbrochen durch irgendwie Verfahren und Erzählstimme.
Verfahrensfragen.
Fanfaren.
Ach so, Fanfarensfragen.
Was ist eine Fanfarenfrage?
Ist das unser Wortspiel des Tages? Nach Klonologie haben wir heute Fanfarensfragen.
Die Fanfarensfragen, ja. Terz hoch oder Terz runter ist die Frage bei einer Fanfare.
Oh, Mit Musik habe ich, kann ich mich nicht aus. Wobei, wir können über Musik kurz reden, denn eine andere Sache, über die wir letztes Mal gesprochen haben, ist ja, dass das Cora Ratama, ja, also der Chor, den der immer spielt, wenn schicksalhafte Lichtschwertduelle stattfinden, sowohl in Episode 1 auch als in Episode 3, dass der tatsächlich einen Text hat, der ursprünglich walisisch ist und den John Williams dann den jemand ins Englische übersetzt hat und dann John Williams hat ihn ins Sanskrit übersetzt oder übertragen. Und ich habe den gefunden, wie dieser Text von dem Gedicht ist. Willst du ihn hören? Er geht, under the tongue root a fight most dread and another raging behind in the head. Ist das, ändert das alles?
Also, wir sagen eine Sache und denken dabei eine andere, aber beide sind ein Kampf.
Ja, ich glaube, es soll halt suggerieren, dass auch wenn da zwei Leute mit Lichtschwert aufeinander eindreschen, der eigentliche Kampf auf einer emotionalen Ebene stattfindet, weil sie mit sich selbst kämpfen, um überhaupt sich zu überwinden, ihren besten Freund, Schrägstrich, vielleicht später Vater, Sohn zu besiegen.
Es ist ja ein allgemeines Ding, dass viele Leute sagen, dass John Williams die Person ist, die bei Star Wars sich am meisten Gedanken gemacht hat. Ja. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber er macht sich auf jeden Fall viel Gedanken.
Ich glaube schon, dass er sich... Also ich glaube, na, George Lucas hat sich bestimmt eine Menge Gedanken gemacht, aber vielleicht über die falschen Dinge.
Über technische Dinge viel.
Ja. Nee. Also wir gehen hier über das Gute. Und die Musik von Episode 3 ist auf jeden Fall ganz oben.
Aus meiner Sicht kann John Williams nicht wirklich was falsch machen.
Er hat ja auch fantastische Scores für die Sequels gemacht, die ich mir immer wieder gerne anhöre. Und für diesen Film hat er vor allem als neues Thema, nachdem wir ja in der letzten das Love-Theme hatten, was ja auch super ist, hat er hier zwei relevante Sachen, nämlich das Thema von General Grievous und das Thema des Kampfes Anakin gegen Obi-Wan. Battle of Heroes heißt das, glaube ich. Ist ein ziemlich langes Thema. Ich glaube, er hat den ganzen Kampf 9 mal 12 Minuten. Und das General Grievous-Thema kommt aber in The Clone Wars nie vor, oder? Ich finde das sehr eingängig. Das ist, glaube ich, also es sind so Pauken und dumpfe Blechbläser. Du hast es gar nicht im Ohr, ne?
Nee, habe ich tatsächlich nicht, aber ich bin da nicht so gut mit.
Okay.
Also ich muss meistens einen Film wirklich mehrfach hintereinander schauen, bis ich die einzelnen Themen erkenne. Beziehungsweise bei den Originalfilmen war es so, dass meine Eltern die Schallplatten besessen haben mit den Soundtracks. Und deswegen, die Themen kann ich alle, weil ich sie 100-fach gehört habe als Kind. Ich habe Episode 3 noch nicht 100-mal gesehen.
Das ändern wir noch.
Ich sagte ja auch noch nicht.
Ja gut, ich mag jedenfalls das Grievous-Thema und habe mich dann gefragt, als ich es jetzt wieder gehört habe im Film, warum war es eigentlich nicht in der Serie? Weil Grievous ist ja schon einer der Hauptantagonisten der Serie. Wir sehen sehr oft Lichtschwertkämpfe gegen ihn und sein Rumgehuste, aber das Thema läuft nicht. Zumindest nicht so, dass es mir aufgefallen wäre. Vielleicht mochten die Leute der Serie es nicht so sehr. Keine Ahnung.
Und das passt ja nicht zum Tonfall.
Aber gut, jedenfalls während Anakin sich hier bequatschen lässt, langsam vom Kanzler, mit dem er jetzt sehr viel Freizeit verbringt, wenn er nicht gerade bei seiner schwangeren Frau zu Hause ist, was sinnvoller ist, sehen wir auch, dass der Jedi-Orden sich jetzt immer dünner verteilt in der Galaxis. Yoda muss auf eine Mission nach Kashyyyk, zusammen mit Luminara und Dooley, die immer noch scheinbar aktiv im Orden ist, obwohl ihre Padawan-Schülerin jetzt von ihm gefangen genommen wurde als Verräterin.
Bist du der Meinung, dass man LehrerInnen dafür verantwortlich machen sollte, was
Leute... Nö, aber wir sehen halt keine Szene, wie sie damit konfrontiert wird. Oder wie sie damit geht. Aber wahrscheinlich geht sie damit gar nicht, weil sie ja emotionslose Jedi ist. Ja, die beiden müssen nach Kashyyyk, um den Wookiee dabei zu helfen, eine weitere Angriffsfront der Separatisten zurückzuschlagen. Und der Wookiee-Planet ist was, Maggie? Wie wird der thematisiert, visualisiert? Und wo haben wir Wookiees schon mal gesehen in der Serie?
Wir kriegen thailändische Küste interpretiert als Kashyyyk an dieser Stelle. Also irgendeine Küste auf Kashyyyk. Kashyyyk ist ansonsten ja ein Planet von riesigen Bäumen, was schon im
Holiday Universe. Special. Und dem heißt Holiday Special zuerst gesetzt
wurde. Gesetzt
also was später gesetzt werden wird. Wir sind noch nicht da.
Ja. Und wir haben Chewbacca tatsächlich schon mal gesehen.
In The Clone Wars?
In The Clone Wars. Wir haben in The Clone Wars Wookiees gesehen bei der Folge mit den sklavenjagenden Echsenleuten.
Thrandoshana,
genau.
Da hat Chewie Ahsoka den Arsch gerettet und sie ihm dann auch wieder. Und vielleicht bestand daher dann der Kontakt zwischen Chewie und dem Jedi-Orden. Vielleicht hat Chewie auch angerufen und gesagt, hey Ahsoka. Und sie hat gesagt, ich bin nicht mehr in dem Club, aber hier ist die Durchwahl von Yoda. Offenbar haben sie sich gut verstanden, weil Yoda sagt, er hat gute Connections zu den Wookiees. reist also dahin und man sieht ihn dann zusammen mit Chewie, Chewbacca, unserem Bezugs-Wookie. Mal sehen, was mit dem noch, aus dem noch wird. Und Tarful, dem General der Wookies, wie sie halt dann gegen die Separatisten angehen, wie die Klone dann auch mit den Wookies zusammen kämpfen. Das ist sehr kurz, aber eine epische Szene mit richtig Metal-Wookies mit so Muschelrüstungen und so Ornithoptern, die über den Strand fliegen und Zeug in die Luft sprengen.
Und riesigen Waffen und Loks im Fell mit Verzierungen dran.
Ja.
Coole Designs.
Yoda relativ weit vorne an der Front. Aber da kommen wir später nochmal drauf zurück, was mit ihm da so passiert. Gleichzeitig sind andere Jedi in der ganzen Galaxis verstreut, aber die Hauptmission, der wir folgen, ist ja, Obi-Wan soll nach Uta Pau und endlich Grievous den Gar rausmachen, sagt man, ne? Nicht den Gar aus. Man kann einen Gar nicht ausmachen. Das Wort ist Gar raus.
Echt?
Habe ich vor einer Weile schon gelernt, vergesse ich immer wieder.
Wow.
Aber ich weiß nicht.
Ich habe es jetzt gerade gelernt.
Okay, vielleicht ist es auch falsch. Schreibt uns, wenn ihr es besser wisst und woher das kommt. Aber jedenfalls ist seine Mission, ihn da festzupinnen, bis die Sternzerstörer von den Klonen mit Commander Cody dann auch landen können und die ganzen Druiden niedermähen, damit sie ihn endlich besiegen können. Also Obi-Wan hat gar nicht die Mission, ihn im Alleingang zu besiegen, er soll ihn nur hinhalten. Es kommt ein bisschen komisch immer rüber, dass er da einfach so selbstbewusst auftritt, aber er versucht da einfach Zeit zu schinden.
Ja, und vor allen Dingen, sie haben endlich mal gelernt, bisher ist Grievous ja in The Clone Wars zumindest ja immer noch mal, wenn ein Schiff in die Luft gesprengt wird oder sonst was, gerade noch entkommen. Mhm. Und zumindest in Episode 3 ist er ja auch von der Invisible Hand offensichtlich runtergekommen.
Ja, mit seiner Rettungskapsel.
Mhm.
Dieses Mal wollen sie ihn nicht entkommen lassen, damit dieser Krieg endlich endet. Denn er ist jetzt der einzige Kopf, den die Separatisten noch übrig haben.
Genau, Dooku und damit die ich sag mal, der Ruf der Separatisten und die Kohle.
Ja.
Ich meine,
sie haben den Bankenclan noch. Wir sehen ja auch, er hat die Anführer auf Uta Pau gehabt und hat sie nach Mustafa geschickt, wo sie angeblich sicher sind. Mustafa scheint ein Planet zu sein, der so abgelegen ist. Oder zumindest irgendwo hat Sidious da so einen Hinterhofplaneten gefunden oder ein System, wo er böse Dinge machen kann.
Ja,
sollen sich die Separatisten verstecken.
Da hat er ja schon Kinder hinführen lassen.
Und da baut er auch schon eine Burg, wie wir später sehen werden. Also das System ist ein Gasplanet, glaube ich. Und zwar, also ich glaube, Mustafa ist ein Mond von dem Gasplanet. Und Mustafa ist der Feuermond und dann gibt es noch einen Wassermond. Und auf dem Wassermond lässt er eine Burg bauen.
Hm.
Wenn ich das, oder?
Also ich weiß, dass beide im selben System sind. Und
vielleicht sind es auch drei Planeten, aber die sehr eng zusammen sind, keine Ahnung. Auf jeden Fall schicken sie da Separatisten hin und das sind zu dem Zeitpunkt halt noch die Handelsföderationsheinis, die Neimodianer, Leute vom Bankenclan, Wat Tambor von der Techno-Union, den wir erst vor kurzem in The Clone Wars gesehen haben. Die gehen dann dahin, aber Grievous ist immer noch auf Uta Pau und gibt da immer noch Befehle, scheint aber vorzuhaben, mit seinem kleinen Schiffchen da aufzubrechen. Und Obi-Wan erfährt es von den Einheimischen, da sind die Utapauesen.
Die Utapocken. Ich weiß, dass die Sprache Pau-An heißt. Und kann sein, dass die Spezies dann auch Pau-A oder Utapauan.
Also er landet da heimlich und schickt seinen Jäger wieder mit seiner Astromech-Einheit wieder weg, damit es so aussieht, als wäre er wieder abgehauen. Denn die Einheimischen werden erpresst von den Separatisten und dürfen natürlich nicht verpetzen, dass sie da sind. Aber einer von denen redet. Das sind so 2,50 Meter hohe Nosferatu-Leute mit spitzen Zähnen und roten Vampirkrägen. Die sehen echt fies aus, aber scheinbar sind sie hier die Opfer. Und sagen, ja, die sind hier überall. Wäre schon gut, wenn da jemand was gegen tun würde. Und Obi-Wan macht sich dann auf eine Schleichmission, um Grievous zu finden. Und da verlassen wir ihn dann erstmal wieder und gehen zurück nach Mandalore, würde ich sagen. Was ist denn inzwischen auf Mandalore geschehen? Seit dem letzten Briefing, dem Gespräch zwischen Obi-Wan und Ahsoka.
Auf Mandalore. Wir hatten zuletzt auf Mandalore mitbekommen, eben die Enthüllung, dass Darth Maul da ist, aber sie haben ihn nicht erwischt erstmal.
Ja.
Währenddessen läuft es aber eigentlich ganz gut mit der Eroberung. Also die Klone haben Sundari, was entweder die Hauptstadt oder zumindest eine wichtige Stadt ist, eingenommen und übernommen. Und wir haben jetzt erstmal auch einen Blick darin, was Maul macht, während die Guten damit beschäftigt sind, das alles da zu sichern. Denn der hat auch seine eigene Konferenz, nur halt eben nicht mit Wat Tambor, der klingt wie ein Tempel in Südostasien, sondern der redet mit seinen Verbrechensbossen, wo wir unter anderem auch einen Bekannten aus Solo sehen.
Ja, also wir sehen ihn hier zum ersten Mal ja, in unserem chronologischen Dings. Das ist Drayden Voss von Crimson Dawn, einer Organisation, der Maul zu dem Zeitpunkt vorsteht. Also eine von den Verbrecherkartellen. Da sind aber auch Verliehen, also Echsenwesen und Pikes, also Fischwesen, glaube ich, denen er sagt, sie sollen sich erstmal verstecken. Denn er glaubt, dass schlimme Dinge kommen werden und es wäre besser, wenn sie, die sehe ich schon, der Unterwelt angehören, jetzt noch mehr abtauchen. Und dann kommt sein First in Command rein, Saxon, ja, der oberböse Mandalorianer in dem Fall, also der sein Handlanger, um ihm Bericht zu erstatten, unter anderem, dass die Invasoren, also Bo-Katans Mandalorianer und die Klone den Thronsaal eingenommen haben und Ormec in den Knast geworfen haben.
Ich glaube, ich habe jetzt gerade Dinge falsch rumgedreht, weil wir sehen erst Maul, der mit einem gefangenen Klon spricht, dass er mit Ryan Voss und Co. redet und denen sagt, hey, da werden sich gute Chancen ergeben, ist erst danach. Okay. Genau, weil Saxon sagt ihm jetzt, hey, die haben das eingenommen und die haben Ormec, der ja unsere Puppe war zwischenzeitlich, beziehungsweise für uns gearbeitet hat und den wir dann ins Gefängnis gepackt haben, den haben sie jetzt. Ist vielleicht nicht gut, wenn sie aus dem alles rauskriegen.
Ja.
Während Jesse den Klon, den Maul gefangen genommen hat, wiederum sagt, aus mir kriegt er nichts raus. Jesse kennen wir jetzt schon eine ganze Weile.
Ja, ist einer von den, ich glaube, er ist von den Namensklonen sind nur noch so 5 oder 6 überhaupt übrig, vielleicht auch weniger. Also Jesse, Rex, Cody, Echo natürlich, Bad Batch nehme ich mal außen vor. Oddball ist jetzt auch tot. Was ist das? Und Wolf, Commander Wolf haben wir noch.
Commander Wolf.
Ja, aber ich glaube, das waren die wesentlichen. Ne? Jesse ist einer, der war fast überall dabei, auch auf Umbara. Da hat er auch ein paar heldenhafte Dinge gemacht. Und jetzt verweigert er die Aussage und wird erstmal abgeführt. Gut. Wir sehen später, was mit ihm passiert ist.
Wir gehen dann aber dorthin zu dem, worum sich Saxon Sorgen macht, nämlich eben zu Ormec im Gefängnis.
Mhm.
Denn Bo-Katan und Ahsoka gehen hin und wollen aus dem Informationen rausbekommen.
Vor allem wollen sie wissen, wo Maul sich versteckt,
ja,
oder?
Genau, weil sie in den Tunnel nicht wirklich weitergekommen sind. Wundert mich nicht, die sehen alle gleich aus.
Ja, das hast du jetzt schon mehrfach erwähnt, ja.
Was denn? Ich finde, das ist ein Gag, den man oft genug machen kann.
Ja, kann man.
Nicht oft. Ich muss halt immer an das Red Nose Day Charity Doctor Who denken.
Ja. Doctor, this curry does all look the same.
Ja, warum auch? Warum ist das so? Vielleicht haben sie keine anderen. Ja, also sie wollen wissen, was hat das alles, also wo ist der und was ist hier überhaupt los?
Und naja, eigentlich wissen sie ja, was los ist. Ne? Also, dass Maul versucht hat, Mandalore an sich zu reißen.
Ja,
und aber, das eigentlich auch geschafft hat, aber.
Aber Ormec sagt ihnen, nein, ihr wisst nicht alles, was los ist. Maul versucht gar nicht abzuhauen. Der weiß, dass irgendetwas Wichtiges gerade passiert. Er ist die letzten Wochen immer aufgebrachter gewesen. Mhm. Irgendetwas Großes steht bevor. Und er sagt auch mehr oder weniger, der hat damit gerechnet, dass ihr herkommt. Und hat das auch schon erwartet. Das Einzige ist, die haben den falschen Jedi geschickt.
Ja.
Er wollte nicht dich, Ahsoka.
Also er wollte nicht nur Obi-Wan, um sich zu rächen. Er wollte offenbar auch noch jemand anderen.
Mhm.
Aber das wird er uns später selber erzählen.
Und er hat mir gesagt auch, nachher noch etwas Wichtiges. Er wird aber unterbrochen, sag ich mal, von einem Mordanschlag. Denn Guy Saxon ist da auch mit drin. Weißt du, ist es irgendwie blöd, dass die Mandalorianer häufig Helme aufhaben? Das ist echt schwierig zu sehen, wer die Person eigentlich ist.
Naja, da kann Saxon man sich, hat halt diesen Hörnerhelm.
Der ist auffällig, ja. Aber auf jeden Fall schafft er es, Ormec anzuschießen und dann zu entkommen, verfolgt von Bo-Katan.
Mhm.
Und während Ahsoka sich noch versucht, um Ormec zu kümmern, sagt der noch, Maul hatte eine Vision und sagt dann noch Skywalker.
Ja, stimmt. Das ist sein letztes Wort. Das ist ein gebräuchliches letztes Wort in der Star Wars Galaxie.
Okay. Gut, also Bo-Katan ist dann hinter Saxon her. Und das Ganze endet damit, dass nach einigem Hin und Her ihr Jetpack beschädigt wird und dass sie nicht hinterherkommen. Das ist auch ein Klassiker.
Ja, das ist
man muss Mandalorianer von ihren Jetpacks trennen oder die kaputt machen und dann können sie halt eigentlich mehr verfolgen. Szene Ende. Und jetzt kommt die Konferenz, wo Maul seinen ganzen Verbrechensbossen sagt, hey, es wird was Wichtiges passieren und danach wird in der Galaxie einiges anders sein als vorher. Das könnte eine gute Gelegenheit für uns sein, haltet euch bereit. Und außerdem, die dunkle Seite war noch nie so stark wie jetzt. Das ist eigentlich schon relativ deutlich. Also er könnte auch sagen, hey, Sith werden die Galaxie übernehmen. Also so im Zusammenhang ist er da schon ziemlich klar, finde ich, in seiner Ansage.
Na, vielleicht ist natürlich nicht ganz klar, wie die das aufnehmen werden. Jedenfalls die Suche nach Maul wird dann dadurch abgekürzt, dass er sich offenbart. Ne? Also sie müssen dann gar nicht weiter nach ihm suchen. Ja. Er erscheint einfach im Thronsaal.
Ja, wir müssen das nicht klären, wie. Offensichtlich hat er da Zugang zu. Und er hat Jesse dabei, den er gefangen hat. Dann gibt es erstmal wieder einen versuchten Schlagabtausch. Bo-Katan versucht, ihn anzugreifen. Aber Maul zeigt ihr, dass gegen seine Macht das nichts bringt. Er hält sie einfach in der Luft fest. Und gibt Ahsoka Jesse zurück. Mhm. Er will mit ihr reden, tatsächlich. Nicht per se direkt erstmal kämpfen. Und er versucht so ein bisschen, ich hatte den Eindruck, dass er so versucht, seine kleine Laientheaterversion von der Verführung von Anakin zu machen. Denn er versucht jetzt auch Ahsoka auf seine Seite zu ziehen und sagt, du bist ja auch keine Jedi mehr. Und dir wurden ja auch die Augen geöffnet, was den Orden angeht. Und
wir können doch mal zusammenarbeiten.
Ja.
Ahsoka schickt dann ja auch ihre Verbündeten, also Jesse und Bo-Katan, raus, weil draußen immer noch die Schlacht tobt. Und das ist ja die Entscheidungsschlacht um Mandalore. Bo-Katan muss da gegen Saxon und seine Truppen kämpfen.
Genau, die greifen jetzt nämlich wieder an.
Ja, das eskaliert auch komplett. Also während dann Ahsoka und Maul sich da alleine im Thronsaal gegenüberstehen, ist draußen halt die Schlacht in vollem Gange. Und Ahsoka glaubt, es ging jetzt nur um Mandalore. Ne? Also dass Maul irgendwas mit den Planeten vorhat, ist immer völlig egal. Und ich finde es auch ziemlich cool, die beiden jetzt mal gegeneinander aufzustellen, weil du hast ja recht, sie haben viel gemeinsam. Beide sind quasi von ihren jeweiligen Mentoren alleingelassen worden. Beide sind von dem Orden, fühlen sich von dem Orden verraten, der sie hervorgebracht hat. Sind beide Rogue-Padawane sozusagen, beziehungsweise Sith-Schüler. Mhm. Eigentlich haben die viel gemeinsam. Nur, dass Ahsoka noch ihre Beine hat.
Obwohl das Maul wirklich nicht einschränkt.
Nee.
Also jetzt nach den mehreren Iterationen von unterschiedlichen Beinen sind wir jetzt bei welchen angekommen, die offensichtlich sich genauso verhalten wie seine natürlichen Beine. Also er kämpft und bewegt sich jetzt wieder. Und in dieser Folge, beziehungsweise in diesen Folgen, ganz speziell so wie in Episode 1. Mhm. Schlicht und einfach, weil sie hier auch Motion Capturing eingesetzt haben.
Und zwar haben sie auch den gleichen Schauspieler dafür wieder bekommen, um das Motion Capturing zu machen. Und ich finde, das sieht man.
Ja.
Also die Bewegungen sind jetzt langsamer und haben mehr Wucht und mehr Schwerkraft. Ich war nie so glücklich mit den viel zu schnellen Kampfbewegungen in dieser Serie. Jetzt ist es vielleicht, ich meine, Sie wissen ja auch, Ihr Zielpublikum ist jetzt erwachsen. Mhm. Und das sind Leute, die Disney Plus abonniert haben und nicht unbedingt Kinder im Fernsehen. Die muss man nicht so sehr mit blinkenden Lichtern ablenken. Und für mich ist das auf jeden Fall die bessere Art und Weise, so einen Kampf darzustellen.
Ja.
Die hat er auch gefallen?
Ja, tatsächlich. Also es fühlt sich alles echt an. Ich habe immer gesagt, die Animationen fühlen sich an, als wären die Leute nicht von Schwerkraft betroffen in The Clone Wars. Gerade die Laufanimationen und so etwas. Ich kann ja verstehen, dass die Jedi schwerkraftlos herumhüpfen, aber selbst die Klonkrieger und Druiden oder sonst irgendetwas machen nur pro forma Fußkontakt mit dem Boden, sich vorwärts zu bewegen.
Das ist aber interessanterweise eine Kritik an Lucasfilm-Animationen schon seit den 90ern. Also ich erinnere mich dran, die Cutscenes von Jedi Knight Mysteries of the Sith, dem Alter, das war das erste Mal, dass sie dann Spielgrafik benutzt haben für die Cutscenes. Und dann war die Kritik schon, die bewegen sich wie Marionetten und man glaubt nicht, dass ihre Füße den Boden berühren. Also das sind ja wahrscheinlich immer noch die gleichen Tools, die sie da benutzen. Es ist ja nicht so lange zwischen diesem Spiel und dieser Serie.
Ja, aber das kann sein, dass das teilweise immer noch dieselben Animation Cycles sind.
Das kann auch sein.
Was weiß ich, ich bin ja nicht, davon habe ich nicht genügend Ahnung, aber ich kann sagen, das sieht für mich so aus.
Also mit MoCap haben sie, glaube ich, 2007 angefangen, als sie Force Unleashed gemacht haben und dafür haben sie Sam Witwer reingeholt und damit seine Karriere als der MoCap-Meister neben Andy Serkis gestartet. Er hat halt auch auch fürs Gesicht, ne, hat ja auch ein sehr ausdrucksstarkes Gesicht, das man dafür gut benutzen kann. Und dieses Mal ist es aber wieder Ray Park, also der Schauspieler, der im Kinofilm schon Darth Maul gespielt hat, der das Motion Capturing macht. Die Stimme ist weiterhin Sam Witwer, lustigerweise.
Eine Kollaboration.
Ja. Während die Stimme war ja im Kinofilm auch nicht Ray Park, sondern das war ein englischer Schauspieler, der, glaube ich, in Spaced mitgespielt hat. Das ist der Nebenbuhler von Simon Pegg. Der mit der geilen Stimme. Der, erinnerst du dich?
Ja. Oh.
Der sagt halt drei Sätze in Episode 1.
Eine sehr unterhaltsame Serie, ja. Übrigens, Based.
In der es auch um Episode 1 geht, ja. Also sie reden über die.
Es ist eine sehr nerdige Serie. Okay. Ja, das Gespräch jetzt zwischen Maul und Ahsoka fand ich tatsächlich wirklich nicht. Also häufig ist ja dieses Rumphilosophieren zwischen den Guten und den Bösen ziemlich pro forma. Aber hier finde ich das tatsächlich nicht schlecht, weil Maul ja durchaus wunde Punkte bei ihr erwischt mit die Jedi, haben ja auch dir Ungerechtigkeit gegenüber gezeigt. Wir sind beide nur Werkzeuge, das, was du gesagt hast. Also er zeigt die Parallelen und die Schwächen klar auf. Mhm. Sie sagt dann, ich bin in erster Linie hier, um dich der Gerechtigkeit zuzuführen. Woraufhin er sagt, ja, Gerechtigkeit, Justice, das ist das, was das System draus macht. Und glaub mir, das System wird sich ändern. Mhm. Und dann wird das alles ganz anders aussehen. Dann wird ihr klar, das geht über Mandalore und das ja alles hinaus. Und mehr oder weniger so, Moment, du redest von Sidious.
Genau, ja? die wissen ja schon, dass es diesen Darth Sidious gibt. Und sie dachten halt bisher, er steckt einfach nur hinter Count Dooku.
Ja.
Sie wussten, dass Count Dooku einen Meister haben muss. Mhm. Und er hat ja auch den Namen schon gesagt. Er hat gesagt, Count Dooku hat aber auch schon gesagt, dass Darth Sidious auch die Republik steuert. Und sie haben es ihm scheinbar nicht geglaubt. Nach allem, was sie schon wussten, Ahsoka weiß das ja alles nicht. Ahsoka weiß nicht, dass die Jedi schon rausgefunden haben, dass Count Dooku die Klone in Auftrag gegeben hat. Und dass die Klone manipuliert wurden. Das weiß sie nicht. Es gab die Zeit nicht, ihr das zu sagen. Ja. Sie war nicht Teil des Ordens. Sie weiß aber, dass es Darth Sidious gibt. Und Mordern, genau, ja, du hast von ihm gehört, Darth Sidious, das ist unser gemeinsames Problem. Woraufhin Ahsoka was vorschlägt?
Lass uns doch zusammenarbeiten und Sidious gemeinsam erledigen. Und Maul sagt, das ist zu spät.
Sidious, aber es wäre ein geiles Szenario, das, oder?
Ja,
ich hätte dich gerne gesehen.
Also es gibt viele so Sachen, wo ich sage, ohne What-If-Szenario wäre sehr spannend. Es gibt ja in Comic-Versionen, gibt es ja auch ein paar solche alternative Timelines. Das wäre eine Animationsserie, die ich sehr begrüßen würde, What-If. Und es gab ja jetzt zumindest in Lego ja auch die Galaxie, mit wo die Dinge anders gelaufen sind. Mhm. Wo Konzepte, die es in den Comics schon gab, mit dem Darth Vader-Hinweis oder sowas wieder aufgetaucht
sind. Aber das ist ein Moment, wo ich gesagt hätte, ja, Ahsoka, die jetzt sagt, okay, weißt du was, Darth Maul, die sind wirklich nicht so toll. Lass uns zusammenarbeiten, um diesen Darth Sidious zu Fall zu bringen. Das würde ich gern sehen. Wir durch Sachen, die später spielen, aber früher produziert wurden, ist der Weg dahin verbaut gewesen. Mhm. Konnten sie nicht machen. Das heißt, sie sagt dann, nee, leck mich. Wir kämpfen jetzt. Und es kommt dann auch raus, dass Maul eigentlich, ja, er wollte sich an Obi-Wan rächen, aber er wollte auch Anakin Skywalker herlocken, weil er weiß, dass Anakin Skywalker der Auserwählte ist. Und er möchte nicht, dass er der Auserwählte ist. Er will ihn aus der Gleichung rausnehmen.
Ich glaube, er ist ein bisschen neidisch.
Ja, ihn aus der Gleichung rausnehmen, um dann vielleicht selber irgendwie Karriere zu machen. Auf jeden Fall möchte er nicht, dass es ihn weiter gibt.
Ja, aber dieses, wir könnten zusammenarbeiten, das steht sehr, sehr stark hier im Raum und es geht da ein bisschen hin und her mit. Und auch, dass Ahsoka sagt, hey, vielleicht, aber wenn du mir beantwortest, irgendwie, was will eigentlich Sidious von Skywalker? Und sagt, Skywalker, ne, wie gesagt, war immer der Schlüssel zu allem. Und dann, ja, dann sagt sie, ich glaub dir nicht, zieh deine Waffe. Beziehungsweise es eskaliert dann, dass sie miteinander kämpfen. Ja.
Ahsoka wäre sogar bereit, mit ihm mitzugehen, wenn er ihr verrät, was er mit Anakin vorhat. Und das verrät er ihr dann, aber sie geht trotzdem nicht mit ihm, weil ihr die Antwort nicht gefällt. Ja, die Antwort ist nämlich, Anakin ist vorgesehen als neuer Schüler für Sidious und den möchte er loswerden. Das ist jetzt, damit kann sie jetzt nicht arbeiten. Ja, also doch wieder aufs Maul.
Ja. Also kämpfen sie. Während gleichzeitig die Schlacht läuft, geben sie sich aufs Maul. Es geht hin und her. Sie schlägt sich ziemlich gut. Auch wenn sie zwischendurch mal ein Schwert verliert und es wiederkriegt und dergleichen. Also es ist, Maul ist ja durchaus als eine Kampfmaschine aufgebaut.
Ja.
Immer schon. Aber sie kann relativ gut dagegenhalten.
Also den Kampf jetzt zu beschreiben ist müßig.
Ja.
Er sieht toll aus. Er wird gegengeschnitten mit der Straßenschlacht sozusagen auf Mandalore. Der Kampf entwickelt sich aus diesem Thronsaal heraus. Sie kämpfen dann weiter auf den Streben. Das habe ich erst beim dritten Mal gucken verstanden, dass das die Streben unter der Kuppel sind. Ich wusste nicht, wo die da stehen. Aber er hatte sich schon einen Fluchtshuttle bestellt, dass er ihn da abholen soll.
Nachdem sie ihn aus einem Glasfenster getreten hat. Ja.
Aber während sie dann da oben an diesen Streben hängen, balancieren und er sie in die Enge treibt, schafft sie es mit einem Trick, eben dann selber die Strebe unterm Hintern wegzuschneiden. und ihn mit der Macht noch festzuhalten, bevor er in den Tod stürzt. Und dann kommen die Klone dazu unter Jesse und nehmen ihn mit lauter so Stahlseilen fest. Also die umwickeln ihn mit 3 oder 4 so Stahlseilen, damit er dann auch wirklich gar nichts mehr machen kann. Ich meine, die Macht scheint nicht stark genug ihm zu sein, um sich daraus zu befreien. Und er wird in eine Art Sarg eingesperrt, der von den Mandalorianern schon in der Alten Republik gefertigt wurde, um Jedi einzusperren. Der negiert scheinbar die Macht.
Ja, also es ist nicht ganz klar, wie es funktioniert, aber Bo-Katan sagt, das ist der letzte davon, den wir übrig haben. Aber früher hatten Mandalorianer halt öfters Grund, Leute mit Machtfähigkeiten einzusperren.
Und wir hatten wirklich nur diesen einen, ne? Also wir haben nicht den ganzen Keller voll davon.
Nein, nachschauen. Das ist der einzige, der noch übrig ist. Keine Sorge.
Das ist schon okay.
Okay, das heißt, Maul ist erstmal kaltgestellt. Und jetzt gibt es ein weiteres Gespräch per Hologramm. Also es gibt viele davon in diesen Folgen, was eben daran liegt, wie eingangs dieser Folge gesagt, also unserer Podcast-Folge im Gegensatz zu Folge von The Clone Wars, weil einfach alle Leute überall verstreut sind. Müssen sie ständig im Holo miteinander reden, um die wichtigsten Informationen, die jeweils die anderen brauchen, damit die Story weitergehen kann, auszutauschen. Also, die Jedi wollen nochmal mit Ahsoka reden. Und da sitzen also eine ganze Reihe Leute, die im Rat sind. Und sagen, Grievous wurde gefunden. Wir wissen, also er nicht nur, also wir wussten ja schon, dass er auf Utapau ist, aber Obi-Wan ist dem jetzt auf den Fersen.
Hat bestätigt, dass er Kontakt hatte. Und das ist eine Frage von, wenn wir Glück haben, Augenblicken, bis der Krieg damit beendet sein wird. Wir sind ja nochmal Ki-Adi-Mundi, Aayla Secura, Mace Windu per Hologramm, die sich da alle zusammenschalten, weil die sind ja auch überall verstreut. Ne? Aayla ist auf Felucia, dem Pilzplaneten. Ki-Adi-Mundi ist auf irgendeinem Winterplaneten.
Ein Winterplanet?
Ja, ich weiß auch nicht. Ist irgendein
Ich weiß nicht, welcher es ist, ja. Und was ansonsten in dem Gespräch noch wichtig ist, ist, dass sie sagen, irgendwas rings um den Kanzler ist nicht okay. Also sie haben ja zu dem Zeitpunkt zumindest schon so, da stimmt was nicht und der will die Macht behalten und deswegen haben sie ja Anakin auf ihn angesetzt. Und sie sagen, der muss auf jeden Fall seine Notfallrechte, die Macht, die er hat, abgeben, wenn die Grievous jetzt erledigt ist. Und das kann ja jetzt nicht mehr lange dauern, weil Obi-Wan ihn gefunden hat. Und gut gemacht, Ahsoka, übrigens, by the way, möchtest du eigentlich zum Orden zurückkommen, so ein bisschen?
Ja, und sie, lass mich nochmal nachdenken.
Ich glaube, noch bin ich nicht so.
Aber dann verraten sie auch nicht, was jetzt eigentlich Anakins Mission ist, das geht sie da nichts an als Nicht-Jedi, weil sie sagen jetzt zwar, dass er irgendwas mit dem Kanzler machen soll, aber sie sagen ihr nicht so richtig, was der Verdacht ist. Und wenn sie ihr das gesagt hätten, sie gesagt, wir glauben, dass der Kanzler Dreck am Stecken hat und Anakin soll das untersuchen, dann hätte sie ja noch mal sagen können, ja, dieser Darth Maul oder dieser Maul hat ja von einem Darth Sidious gesprochen. Aber sie kriegen das nicht zusammen, ja, diese Dinge.
Ja.
Und bevor die Jedi auflegen, fragt Yoda noch mal, ob er vielleicht Anakin was ausrichten soll. Und Ahsoka, ja, ich sag's ihm dann schon selber, wenn ich ihn wieder sehe.
Ja. Ja, Ahsoka verlässt jetzt Mandalore, verabschiedet sich von Bo-Katan in dem Glauben, dass jetzt auf Mandalore Frieden herrschen kann. Bo-Katan denkt nochmal an ihre verstorbene Schwester, von der sie sagt, die hat versucht für Mandalore einen anderen Weg zu finden und ich habe das nie verstanden. Mal schauen, wie wir es jetzt hinkriegen.
Ja.
Und dann wird Maul in seinem fliegenden Sarg an Bord des Schiffes gebracht.
Und trotz der Machtabkapselung spürt er, dass irgendwas Großes sehr, sehr kurz bevorsteht. Und deswegen gehen wir jetzt nochmal zurück nach Utapau, würde ich sagen.
Genau.
Wo Obi-Wan tatsächlich, Grievous und die gerade scheidenden Separatisten, weiß nicht, sieht er sie noch, wie sie abhauen? Bin mir gar nicht sicher. Auf jeden Fall sieht er Grievous, der da noch Befehle gibt und sich überlegt, okay, wie halte ich den jetzt auf, damit er nicht abhaut? Ich mache was ganz Cleveres. Ich springe einfach mit in die Menge und sage, hello there. So.
Und dann werden wir sehen, was passiert.
Und dann war das ja lange Zeit, dass das ist ja sein Catchphrase, ne? Hello there, sagt er später ja auch noch ein paar Mal. Dann war das lange Zeit das erste Mal, dass Obi-Wan Kenobi kanonisch Hello there sagt, worauf General Grievous antwortet.
General Kenobi.
Genau. Aber jetzt merken wir, dass es eine Retourkutsche ist. Denn am Anfang von der The Clone Wars Serie sagt Grievous zu Obi-Wan Hello there, nachdem er einen ähnlichen Move gemacht hat, nämlich mitten in die Menge zu springen. Eine unüberschaubare, erdrückende Übermacht von von Kampfdroiden um sich habend. Aber wir haben in The Clone Wars schon gesehen, dass das kein Problem für ihn ist, auch mal eben 500 Kampfdroiden mit der Macht wegzuwischen. Deswegen kommt das jetzt gar nicht mehr so dreist rüber. Das ist für ihn immer noch keine Bedrohung. Es ist eher ein, guck mal Grievous, wir waren schon mal in der Situation. Erinnerst du dich, wie scheiße das für dich ausging? Aber Grievous erinnert sich scheinbar nicht. Er denkt immer noch, er hätte jetzt die Übermacht. Denn er erklärt, er ist ja von Count Dooku ausgebildet worden im Lichtschwertkampf. Und Obi-Wan denkt sich, ja, ich weiß, du Wurst. Wir haben schon 50 Mal gegeneinander gekämpft. Was willst du denn jetzt machen? Oh, du hast 2 Lichtschwerter. Toll. Du hast
4 Lichtschwerter.
Das hatten wir auch schon mal. Und dann kämpfen sie. Und es ist wie Butter für Obi-Wan, oder? Mhm. Also er säbelt ihm die Hände ab. Grievous ist sehr, sehr schnell in der Defensive und entscheidet sich dann auch, als dann endlich die Klone eingreifen und die Kampfdroiden niedermachen, weil damit hat Obi-Wan sie lang genug hingehalten, dass Cody landen kann, mit den Sternzerstörern im Orbit ist und die Truppen jetzt um sie herum einfallen, um die Kampfdroiden zu besiegen. Dann entscheidet sich Grievous, ich hau ab.
In seinem fancy Einrad. Ja. Also ein Rad. Ein Röhrad. Ein Röhrad. Ich glaube, es gibt noch irgendwie einen anderen Namen davon. So ein Ding hat tatsächlich irgendwann mal jemand mal erfunden, aber es ist halt relativ sinnlos. Es ist ein großes Rad, wo man drin sitzt.
Kann man eigentlich damit durch die Rhön fahren? Die ist ja sehr hügelig.
Mit dem Rhönrad durch die Rhön?
Oder kommt das gar nicht von Rhön, das Rad?
Ich glaube, es kommt von einer Person namens Rhön.
Ah, okay. Man weiß mal ja nicht. Also ich habe neulich auch gelernt, dass Steven Presso nicht der Erfinder der Espresso-Maschine ist. Aber...
Was? Ja, ich erinnere mich an das Gespräch. Konzentration.
Ja, also er rennt mit seinem Einrad weg.
Er fährt mit seinem Einrad weg. Und Obi-Wan setzt sich auf seinen Renngecko, den er sich auf Utapau besorgt hat.
Ja. Er verfolgt ihn. Es ist eine coole, kurze Verfolgungsjagd. Mhm. Optisch sehr imposant. Grievous fährt zu seinem Raumschiff, das wir schon öfter gesehen haben. Das ist da geparkt auf einem kleinen Privathangar, Landeplattform, will entkommen. Obi-Wan springt hinterher. Die beiden prügeln sich. Ja, also Obi-Wan verliert sein Lichtschwert mal wieder.
Ja.
Und schlägt auch Grievous dessen Blaster aus der Hand. Lichtschwerter hat er auch nicht mehr. Der hat dem Obi-Wan alle entfernt, weil die sind jetzt im Cape drin. Mhm. Ne? Das hat er verloren. Er hat es abgeworfen, der Idiot. Ne? Das ist ein Ersatzlichtschwert, hat er nicht mehr. Und die anderen hat er weggehauen bekommen. Das heißt, die müssen jetzt mit Fäusten aufeinander einschlagen. Was die letzte Eskalationsstufe ihres jetzt 7 Staffeln währenden Kampfes ist. Ich meine, die sind jetzt alte Freunde zu dem Zeitpunkt, haben alles schon versucht, aber mit Fäusten hatten wir noch nicht. Obi-Wan bereut das auch schnell, weil
seine Fäuste nicht aus Stahl
sind. Weil sie aus Stahl sind, während Grievous Rippen schon. Aber wenn Grievous ihn dann packt und würgt, schafft es Obi-Wan eben den Brustpanzer aufzureißen, unter dem immer noch Grievous Organe sehr schlecht geschützt sind. Mhm. Dann wirft Grievous ihn über die Brüstung der Plattform, Obi-Wan kennt das ja schon,
er hängt
dann da Blade Runner-mäßig.
Zieht sich hoch, schnappt sich einen Blaster.
Während Grievous halt auf ihn zukommt, um ihm den Rest zu geben.
Ja, und schießt Grievous dann in den Brustkorb, den er vorher
aufgemacht Herz. Hat. Also direkt ins Herz oder die Lungen, worauf seine Organe Feuer fangen, bis hin zu seinem Hirnstamm und seinen Augen und Flammen aus seinen Augensockeln rauskragen.
In was haben sie seine Organe eingelegt? Alkohol?
Offensichtlich.
Das erklärt vieles.
Deswegen ist er auch immer so im Husten.
Okay.
Oder war es denn jetzt? Ist er tot? Das war es mit Grievous.
Er ist
eindeutig tot. Diesmal wirklich. Nachdem wir schon angedeutet bekommen haben, also in den Romanen war es ja ein Shuttle-Unfall, der ihn entstellt hat, wo er dann sagt, okay, meine Reste bitte jetzt Robocop-mäßig in dieses Ding hier einbauen. Ich möchte weiter er war vorher ein Kriegslord von irgendeinem, ich zitiere, primitiven Stamm und ist dann aber als General der Separatisten halt zu höheren Berufen gewesen. Aber damit ist jetzt vorbei. Er ist jetzt nur noch ein Stückchen Metall und schmuggelnde Überreste. Und Obi-Wan würdigt diesen Moment angemessen, zollt ihm Respekt für all die großen Schlachten, die sie gemeinsam gegeneinander ausgetragen haben, indem er den Blaster wegwirft und sagt,
so unzivilisiert.
Es könnte ihm nicht egaler sein. Ja. Es war für ihn ein leichtes Ärgernis, dass er damit überwunden hat. Und damit sind die Separatisten offiziell besiegt. Weil man weiß ja, die Regeln sind, man muss, wie später beim Imperium, man muss die beiden Anführer töten. Hier ist es genauso.
Naja.
Die Separatisten haben verloren, sie haben keine Führungskräfte mehr.
Sie haben noch ein paar Leute, die auf Mustafa sind.
Das sind aber nicht die militärischen Anführer. Nein. Das ist der Typ, der ihnen das Geld gibt. Der andere Typ, der ihnen das Geld gibt. Und jemand, der ihnen Kampfdroiden baut. Ja, aber... Ja. Keine von den Leuten, die wirklich in die Schlacht ziehen. Die haben sie im Laufe der Serie und jetzt endgültig besiegt und Obi-Wan gibt durch, okay, das war's, Grievous ist tot. Und jetzt wollen die Jedi wissen, wie wird der Kanzler reagieren auf diese Nachricht? Gibt er seine Notstandsbefugnisse jetzt wieder ab? Anakin, ja, geh doch mal hin und sag ihm das und guck, wie er reagiert. Das macht er auch. Und wie reagiert der Kanzler?
Indem er sagt, also ich paraphrasiere mal sehr stark. Anakin, sag mal, bist du eigentlich doof? Ich hätte gedacht, dass du es schon lange gemerkt hättest. Ich bin übrigens der Sith. Ja, wie wär's mit uns?
Und ich gebe meinen Macht nicht wieder her.
Ja.
Ja? Aber wenn ich sie jetzt behalte, möchtest du vielleicht auf meiner Seite stehen, dann rette ich deine Frau, die sonst stirbt. In Klammer, weil ich sie sonst umbringe. Aber das bist du zu dumm, das zu kapieren. Ja. Und Anakin, überfordert mit dieser Entscheidung, sagt, ich könnte euch jetzt sofort töten. Oder ich rede erst mit meinem Vorgesetzten. Geht nicht weg. Ich komme wieder.
Es ist wirklich so, dass er mehr oder weniger aus der Szene flieht, weil er nicht weiß, was er tun soll.
Also er geht zu Mace Windu und sagt, ich glaube, der Kanzler ist Darth Sidious. Und Mace Windu, das ergibt total Sinn.
Ja.
Mann, wie konnten wir da nicht drauf kommen?
Dann war er die ganze Zeit schon dahinter.
Ja.
Gut gemacht, Anakin.
Ja. Wenn das stimmt, hast du mein Vertrauen, sagt er noch.
Ja.
Hat er wohl die ganze Zeit nicht.
Oh, und übrigens, du bist aber zu nah an der ganzen Sache dran. Ja. Deswegen halt die Füße still.
Ja.
Lass uns das erledigen. Wart ab, bis das vorbei
Bleib
ist.
Bleib hier im Jedi-Tempel, von wo aus du das Büro des Kanzlers sehr gut sehen kannst und starr aus dem Fenster. Wir kommen gleich wieder.
Ja. Und geh nicht zu deiner Frau, die von ihrer Wohnung aus den Jedi-Tempel sehen kann. Hm. Jetzt kommt tatsächlich eine Szene, die für mich wirklich sehr gut funktioniert hat. Also die Szene, wie Anakin nachdenkt. Mhm. Also die wo alles in der Schwebe ist.
Ja.
Wo alles noch gut gehen könnte in dem Moment.
Die ist auch toll ausgeleuchtet und inszeniert. Also er sitzt da, es ist Abendstimmung, die Dämmerung fällt durchs Fenster. Padme steht an ihrem Fenster, 3PO neben ihr, sieht rüber zum Jedi-Tempel. Er schaut zu ihr, schaut zu dem Senatsgebäude. Es läuft ein jammernder Chor, würde ich mal sagen, würde ich es beschreiben. So, und das ist kein Dialog.
Nein. Ja? Es ist einfach nur, die ganze Stimmung wird durch die Beleuchtung, durch die Mimik, durch die Musik transportiert. Und man versteht aber genau, was passiert. Dass Anakin in dem Moment wirklich an diesem Moment der Entscheidung hängt. Er hat eigentlich gerade das Richtige getan, das moralisch Richtige getan. Er hat seine persönlichen Ängste, die ja durchaus begründet sind, nach hinten gestellt und hat gesagt, der hier ist der Verantwortliche.
Ja, ihr den müsst wir seit Jahren tun. Suchen. Und alles, du musst ja auch überlegen, okay, die ganze Zeit, ich habe den so oft gerettet, diesen Kanzler. Ich hab so viel getan für den. Ich habe dem vertraut. Er ist mein Freund. Er hat mir so viele Sachen gesagt. Ich habe schon so viel Scheiße in seinem Namen gebaut.
Und ich habe auch schon so viel von meinen eigenen Geheimnissen ihm anvertraut. Mhm. Chief Palpatine ist ja die Person, zu der Anakin immer gegangen ist, wenn er mit niemand anders drüber reden konnte, wie zum Beispiel, ich habe die Sandleute umgebracht.
Genau, das, die Frage, wird er das bei einem Verhör vielleicht erzählen?
Mhm.
Aber er könnte meine Frau retten, die aus irgendwelchen Gründen bedroht ist. Habe ich jetzt alles weggeschmissen, nur um Mace Windu zu helfen, den ich echt nicht leiden kann, weil er auch wirklich ein unangenehmer Boss ist.
Ja, und der offensichtlich auch mich nicht mag und mir nicht vertraut. Und
mich nicht zum Meister macht.
Ja, mir nie Verantwortung geben will.
Ja.
Ja, und dann bricht er auf und reist zurück zum Senat.
Genau, wo Folgendes passiert. Mace Windu ist nicht dumm. Er ist mit drei der besten Jedi dahin. Es sind Kit Fisto.
Sai-Si-Teen,
das ist der mit den Hörnern. Und Agen Kolar ist einer von den Zabrak Jedi. Mhm. Der hatte, glaube ich, noch nie Text. Vielleicht einen Satz hat er mal gesagt. Aber Kit Fisto ist schon eine wichtige Figur, die auch in The Clone Wars ganze Folgen hatte. Die Folge, wo er gegen Grievous kämpft zum Beispiel, oder die Folge auch auf Mon Calamari, wo er mitwirkt. In den Comics ist er noch prominenter. Da ist er auch
der Love Interest mit Ayla Secura.
Genau, weil sich die Leute dachten, die passen farblich gut zusammen, haben Tentakel.
Sie sagt irgendwann mal, dass Kit Fisto einer der wenigen anderen Jedi ist, die ihre unterbewusste Leku-Sprache verstehen.
Ah, okay. So verständigen sie sich also heimlich und machen Dates aus.
Ja.
Aber hatte Ayla Secura nicht auch mal was mit Quinlan Voss?
Ja, aber das fand ich auch sehr unangemessen.
Es bleiben so wenige Jedi übrig, die sich an ihr blödes Zölibat halten, ne?
Also, das stimmt. So, Mace Windu wahrscheinlich ist der Einzige.
Na, das hatten wir schon mal. Das ist Samuel Jackson, ja? Der ist nicht im Zölibat, das ist Samuel Jackson. Nein, ich glaube, Plo Koon ist der Einzige, der ein bisschen leer ausgeht.
Ja, weil es niemand anders im Jedi-Orden gibt, der mit der gleichen Atmosphäre klarkommt wie er vielleicht.
Hm, das kann sein.
Er wird durch die Umstände gehindert. Aber möglicherweise macht er Sexting mit Luminara und Dooley oder so.
Okay, wieso gerade mit ihr?
Das ist die erste, die mir eingefallen ist gerade. Alles klar. Die noch nicht mit irgendjemand anders
was. Ich glaube, Barriss Offee hat sich dran gehalten, weil die hat sich an alle Regeln gehalten. Bis auf die sprengen nicht den Tempel in die Luft-Regel.
Ja, ich glaube, sie hat sich an alle Regeln gehalten und dann festgestellt, dass das einen fertig macht. Hm. Und dann hat sie den Tempel in die Luft springen lassen. Hm.
Tja. Schlecht. Das System funktioniert für keinen.
Und auch nicht für Sai-Sethin. Nee. Und
ja, genau. Mace Windu kommt ins Büro von Palpatine, der da gerade wieder an seinem Rechner sitzt und so tut, als wäre nichts gewesen, als würde sie nicht erwarten. Und sagt, sie sind übrigens jetzt festgenommen, wegen heimlichem Sith Lord sein.
Mhm.
Und der Senat wird über dein Schicksal entscheiden, worauf Sidious oder Palpatine.
Ich bin der Senat.
I am the Senate. Mhm. Und das wäre Verrat von den Jedi, sich jetzt gegen ihn zu wenden. Und zückt sein Lichtschwert und ja.
Und wirft sich vorwärts in eine fliegende Spirale. Ja.
Also die Mimik und die Bewegung von Palpatine in diesem Kampf oder von Sidious sind so schräg, dass ich glaube, dass es halt Teil seiner Sith-Hexerei ist, dass das zeigen soll, dass er sich unberechenbar bewegt.
Mhm.
Und die Jedi überhaupt keine Ahnung haben, wie sie das kontern sollen, weil sie noch nie gegen so einen Gegner gekämpft haben, der so Grimassen schneidet. Und deswegen sind Agen Kolar und Sessi noch sofort tot. Ja, also Kit Fisto kann noch 3-4 Schläge parieren, dann ist er auch tot. Also wir haben gerade schon wieder 3 Haupt-Jedi-Meister verloren. Tut mir um Kit Fisto auch wirklich leid, ich mochte den.
Ja.
Auch wenn er nicht viel Tiefe hatte, aber...
Aber bei der coole Wasser-Jedi.
Ja. Aber Mace Windu, der kann schon ein bisschen länger durchhalten, denn der scheint damit umgehen zu können. Das heißt ja auch, dass er selber der dunklen Seite naja steht als die anderen Jedi und in Lichtschwertstilen geschult ist, die anderen nicht kennen.
Ja. Und der hat tatsächlich dem Kanzler bzw. dem Sith Lord damit was entgegenzusetzen und gewinnt sogar die Oberhand.
Na, haut ihm sein Lichtschwert aus der Hand und drängt ihn in die Ecke und in dem Moment kommt Anakin zurück.
Mhm. Und stolpert da rein und ist mehr oder weniger so.
Halt, Moment, ich brauche den, weil kann ich jetzt nicht ausführen, aber ich brauche ihn lebend. Und Mace Windu so, Moment mal, wir waren hier mit einem, ich wollte ihn jetzt gerade eigentlich umbringen, aber jetzt, wo du es aufbringst, lebend gefangen nehmen? Nee, machen wir nicht. Ist zu gefährlich.
Ich meine, er hat nicht Unrecht
damit. Er hat nicht Unrecht und Anakin dann, ja, nee, so machen wir die das nicht. Ist nicht, dass ich gerade gestern jemand geköpft hätte oder sowas. Count Dooku ist von selber der Kopf abgefallen.
Ja.
Und nee, das geht doch nicht. Woraufhin Palpatine oder Sidious anfängt zu betteln und sagen, hey, du musst mir helfen, Anakin. Er will mich umbringen, das kannst du nicht zulassen. Und Mace Windu hat keinen Bock auf die Debatte und holt halt zum Todesstoß aus. Woraufhin Sidious was tut?
Er wirft Blitze auf ihn, was damit das letzte Eingeständnis. Also das ist zumindest in den meisten Teilen der Lore etwas, das nur Sith machen.
Mhm.
Und Mace Windu fängt das mit seinem Schwert auf und blockt das. Aber
ja, weil er geil ist.
Weil er Mace Windu ist.
Mhm.
Und wirft das damit auf Palpatine zurück, der dadurch mehr oder weniger sofort gemorpht wird.
Ja, er altert plötzlich. Seine Zähne werden schlechter, seine Haut wirft Falten.
Seine Augen werden gelb.
Ja.
Oder soll das uns einfach zeigen, dass alles, was er bisher gezeigt hat, eine Illusion war?
Darüber können wir gleich reden. Aber beschreiben wir erstmal fertig, was in der Szene passiert, mhm, oder? Dann sagt er nämlich, ich bin jetzt zu schwach, um dem Stand zu halten, obwohl er einfach aufhören könnte, diese Lichtblitze zu werfen, die in sein eigenes Gesicht zurückgeschleudert werden. Du musst mir helfen. Ich meine, wenn er aufhören würde, würde Mace Windu ihn zu Klump hauen. Und Anakin ist dann halt hin und her gerissen. Was mache ich jetzt? Und als Mace Windu dann nochmal ausholt, weil Palpatine keine Kraft mehr hat, angeblich Blitze zu werfen, wirft sich Anakin dazwischen, hackt Mace Windu den Arm ab und der taumelt dann verwundet da von dem Fenster rum und Palpatine hat die Gelegenheit, ihn nochmal einen Machtblitz rauszuhauen, noch stärkeren als vorher, der Windu in die Tiefe schleudert und wir sehen dann nicht mehr, was ihm passiert, aber wahrscheinlich geht's ihm gut. Und
niemand auf Coruscant hat offensichtlich eine Wohnung mit Fenstern, die nicht zu einem gigantischen Abgrund rausgehen.
Naja, so ist das halt, wenn man mächtig ist, dann will man sowas haben. Wir werden, glaube ich, nie erfahren, ob Mace Windu tot ist oder nicht, aber wir sehen ihn nie wieder. Zumindest bis zum jetzigen Zeitpunkt, 20 Jahre nach dem Film, ist er nicht wieder aufgetaucht. Wir gehen davon aus, dass er damit verstorben ist. Und offensichtlich war da doch noch Macht in Palpatine. Er war gar nicht so schwach.
Hätte er das Ganze nur vorgetäuscht?
Vielleicht hätte er ihn auch einfach in Alleingang besiegen können. Hat er nur gewartet, bis Anakin da ist, damit er so tun kann, als wäre er schwer verwundet. Und er hat auch kein Problem, direkt wieder sich aufzurappeln. Und jetzt ist deine Frage gewesen, ist er wirklich entstellt worden durch die Machtblitze oder sah er schon die ganze Zeit so aus?
Ich weiß, dass er selber sagt danach, wenn er sich an den Senat richtet, dass er durch den Angriff der Jedi entstellt worden ist. Mhm. Aber es gibt ja durchaus diese Sache mit Sith werden durch das Nutzen der Macht körperlich verändert. Genau. Ihre Augenfarbe verändert sich, ihr Aussehen verändert sich. Das schlägt sich nieder, das Nutzen der dunklen Seite. Mhm. Und wenn Sidious jetzt schon seit Jahren kontinuierlich die dunkle Seite verwendet hat, um die Hellsichtfähigkeiten des Jedi-Ordens zu beeinflussen, um die Kontrolle über Leute zu haben, um Dooku auszubilden und so weiter und so fort, dann war vielleicht das Aussehen von Palpatine nur eine kontinuierliche Maske.
Ja, wahrscheinlich. Also es ist auch die Theorie, der ich anhänge, dass er die einfach fallen lässt in einem Moment, wo es passt und dann das auch noch denen in die Schuhe schiebt. Später sehen wir auch, dass er tritt zwar im Senat als der entstellte Palpatine auf, aber wenn er Holobotschaften in die Galaxis schickt, dann ist er immer noch der gutaussehende, in Anführungszeichen, Palpatine. Also offenbar gibt es dann später eine PR-Kampagne, die sagen, na, vielleicht sollten wir die Runzelrübe nicht so oft vor die Kamera halten. Vielleicht kannst du doch nochmal die...
Kannst du da den Instagram-Filter drüber legen? Genau, ja. Ja.
Und ich denke, die meisten Leute in der Galaxis wissen nicht, dass er so aussieht und gelbe Augen hat.
Nein. Also, wir reden jetzt sehr technisch über Inworld-Erklärungen, aber es ist natürlich auch einfach eine ganz offensichtliche Metapher.
Ja, wofür denn?
Dass er die Maske fallen lässt. Mm. Und dass sein wahres Ich zum Vorschein kommt. Durch das, was da passiert.
Ja, und sein wahres Ich ist halt Satan.
Ja, also, es ist bösartig und weil diese Metapher sehr einfach ist, wird bösartig mit hässlich gleichgesetzt. Das ist vielleicht problematisch, aber auch sehr effektiv.
Es ist halt Fantasy, ne? Mhm. Es ist bei Herr der Ringe so, es ist bei Star Wars so, es ist bei viel dieser Fiction so. Es funktioniert ja. Es soll ja auch für Kinder sein. Die müssen ja verstehen. Es ist ja nicht immer so.
Für Kinder. Apropos. Mhm.
Es ist ja nicht immer so. Es gibt ja auch gut aussehende Bösewichter später in Star Wars und es gibt hässliche Helden. Und ich meine, Yoda ist jetzt auch nicht schon als Königin, ne? Aber nein. Zumindest ist er niedlich.
Yoda ist ja tatsächlich ja der Gegensatz mit. Du glaubst nicht, dass das eine gute und mächtige Gestalt ist, aber eigentlich ist es.
Also in Andor später gibt es ein paar Kreaturen, die absurd hässlich und abstoßend sind, trotzdem nett. Mhm. Wo du es nicht erwartest. Aber dazu kommen wir viel, viel später. Ja, Anakin jetzt, ja scheiße, war das vielleicht die falsche Entscheidung? Also wenn du so der Satan bist und so und diese gelben Augen und ja gut, ich wusste ja, dass du ein Sith-Lord bist. Gut, aber jetzt gibt's wohl kein Zurück mehr. Ne?
Ja.
Aber jetzt musst du mir helfen, meine Frau zu retten. Und Sidious ist so, ja, also...
Ich finde es sehr schön, wie er sagt, ja, wenn wir gemeinsam dran arbeiten, können wir diese Geheimtechniken von Plagueis vielleicht wiederherstellen. Ja. Da hätte ich als Anakin gesagt, Moment mal, du hast mir das ganz anders verkauft. Ich dachte, du wüsstest schon wie. Und jetzt sagst du mir, wir brauchen jetzt noch 10 Jahre Forschung?
Also sagen wir mal so, die haben wir nicht. Außer wir frieren sie in Carbonit ein. Aber
Anakin, konzentriere dich auf das Wesentliche, wir müssen jetzt schnell handeln.
Genau. Und also nochmal zu der Frage, kann er das oder nicht? Ne? Also er hat ja Anakin offenbar erschaffen. Mhm. Oder Plagueis hat Anakin erschaffen. Wahrscheinlich haben sie Anakin gemeinsam erschaffen. Weil Plagueis ist der das Geheimnis der Leben aus Midichlorianern Geschichte kennt. Denn er hat das ja vor 100 Jahren in einer Höhle belauscht, als er Leute über Machthexen ausspioniert hat.
Ja. Also eigentlich haben sie Machthexen erfunden. Und
Plagueis, nehmen wir an, Plagueis hat es von ihnen gelernt irgendwie.
Ja, oder sie standen vorher mit ihm in Kontakt, wie auch immer.
Ich denke, das werden wir nie in Bewegtbild sehen.
Der Zug ist abgefahren.
Da müssen wir spekulieren oder vielleicht auf den Comic oder Roman dazu warten. Mhm. Aber ja, Plagueis war offenbar der Experte und hat ja auch Sidious nicht anders behauptet. Ja. Plagueis wusste das. Und von ihm hätte man es lernen können. Habe ich aber nur teilweise. Und den Rest kriegen wir jetzt zusammen hin. Aber, genau, die Jedi werden uns jetzt Stress machen. Wir müssen jetzt mal schnell handeln. Geh doch mal zum Tempel und bring sie alle um.
Und ich muss einen Anruf tätigen.
Währenddessen muss ich einen Anruf tätigen, genau. Ich muss Order 69 ausrufen.
Oh, nice.
Es gibt, glaube ich, in der Lego Star Wars... War es in Lego Star Wars mit Order 69? Nein, das ist zu dreckig, ne? Ja. Nee. Aber es gibt, wenn man die falsche Order durchgibt, fangen alle an, Klonen an zu tanzen und sowas. War das Order 70 oder so, dann keine Ahnung.
Also ich glaube, es gab irgendwie Order 65 oder sowas.
Das war, die Klone sollen den Kanzler töten. Ich weiß nicht, warum er die eingebaut hat. Hm. Aber vielleicht hat die Doku eingebaut.
Oh.
Doku hat die ganzen Order einprogrammieren lassen. Und unter anderem vielleicht auch welche, damit sie sich gegen den Kanzler wenden. Aber dazu kommt es halt nicht. Denn am Drücker ist nun mal Sidious und der sagt, Execute Order 66.
Tja.
Also Befehl 66 ausführen. Und was das genau bedeutet, darüber reden wir dann in der dritten Folge unserer Finalbesprechung.
Wenn wir nicht nur über eine Animationsserie und einen Film reden, sondern über mehrere Animationsserien, einen Film und Computerspiele.
Genau. Das aber dann wahrscheinlich im neuen Jahr.
Ja. Wir wünschen euch frohe Weihnachten.
Ja. Für alle, die das erst später hören, weil sie keine Patrons sind, seid nicht verwirrt, bei euch ist schon Januar oder so. Ich hoffe, 2025 ist nett zu euch bisher.
Dann wünschen
ich schätze
euch
nicht, aber hier sind Grüße aus der Vergangenheit, wo alles noch nicht so schlimm war.
Dann wünschen wir euch einen guten Start ins nächste Jahr.
Ja.
Oder wann auch immer ihr das Ganze hört. Wir wünschen euch auf jeden Fall was Gutes und dass niemand sich in eurer nächsten Nähe als Sith Lord enttarnen wird.
Genau. Und keine Genozidbefehle. Ist ja kein Genozid, weil es ist ja in religiöser Ordnung kein Volk, ne? Aber
es ist auch eine Kultur. Also es ist eine Kultur,
kann man
sagen.
So nennen. Ja. Ein kultureller Genozid.
Ja.
Den wünschen wir euch nicht. Also, falls ich uns falsch verstanden habe, nicht.
Keinen Genozid.
Niemandem. Ach ja, mit schöne Abschlussworte für dieses Jahr.
Ja, mit diesen aufmunternden Worten verabschieden wir uns. Passt auf euch auf, macht's gut und bis zum nächsten Mal.
Tschüss. Tschüss.
Mehr von uns und vor allem exklusive Podcasts, Hörspiele und Videos findet ihr auf patreon.com/orkenspalter.tv, wo ihr uns schon für 2 Euro im Monat unterstützen könnt. Bis zum nächsten Mal.